Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Lothar Martin. Bevor wir Ihnen gleich die Nachrichten verlesen, möchte sich Radio Prag bei all unseren Hörern für die während der 14 Uhr Sendung aufgetretene technische Panne entschuldigen, die es uns zu diesem Zeitpunkt leider nicht ermöglichte, das kurz zuvor produzierte aktuelle Tagesecho nebst der Sendereihe heute am Mikrofon auszustrahlen. Aus diesem Grund mussten wir in jener Sendung auf die Wiederholung einer bereits ausgestrahlten Sendung zurückgreifen. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Und nun die Nachrichten. Das Defizit des Staatshaushalts der Tschechischen Republik ist zum Ende des Monats November um knapp 10 Milliarden Kronen im Vergleich zum Vormonat und damit auf einen Betrag von rund 92,2 Milliarden Kronen, ca. 2,9 Milliarden Euro gestiegen. Das gab das Prager Finanzministerium am Montag über die Nachrichtenagentur CTK bekannt. Für das gesamte Jahr rechnet das Ministerium mit einem Fehlbetrag von nahezu 123 Milliarden Kronen, ca. 3,85 Milliarden Euro. Am Rande des Herbsttreffens der NATO-Verteidigungsminister am Montag in Brüssel stellten die nationalen Ressortchefs eine erste Einsatzbereitschaft des neuen NATO-eigenen Anti-ABC-Waffenbataillons fest. Das zunächst von Tschechien geführte Bataillon soll im Fall von nuklearen, biologischen, chemischen und radiologischen Angriffen für Sicherheit sorgen. Die volle Einsatzstärke des Bataillons soll in einem halben Jahr erreicht werden. Dann wird für 6 Monate Deutschland dessen Führung übernehmen. Der tschechischen Polizei ist ein bedeutender Schlag gegen den Rauschgiftschmuggel nach Deutschland gelungen. Eine Sondereinheit der Drogenfahndung habe in den vergangenen Tagen in einer landesweiten Aktion mehrere Drogenbusse festgenommen, berichtet die Tageszeitung Bravo am Montag. Es handle sich um außergewöhnlich hochrangige Personen, sagte eine Staatsanwältin dem Prager Blatt. Details wollten die Behörden vorerst nicht mitteilen. Bei einer am vergangenen Wochenende in tschechischen Diskotheken durchgeführten umfangreichen Kontrollaktion wurde nahezu allen Einrichtungen festgestellt, dass sie über eine unzureichende Anzahl an Notausgängen verfügen. Bei den in 158 Objekten der gesamten Republik von Feuerwehr und Polizei vorgenommenen Kontrollen wurden insgesamt 849 Mängel festgestellt. Die Notausgänge waren in 81 Fällen mangelhaft bis unzureichend. Die am Sonntag in Lissabon stattgefundene Auslosung zur Fußball-Europameisterschafts-Endrunde 2004 in Portugal, bei der die Tschechische Republik sich in der Vorrundengruppe D mit Deutschland, Lettland und den Niederlanden auseinanderzusetzen hat, wird von der hiesigen Presse am Montag unter anderem wie folgt kommentiert. Die Tageszeitung Sport sprach von einer mörderischen Gruppe, während Bravo befand, Deutschland und die Niederlande, das ist ein betrübliches Los. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es weiter mit dem Tagesecho und Martina Schneibergowa.
Vertreter aus 20 Ländern haben auf einer Konferenz im westböhmischen Kurort Karlovy Vary eine Verbesserung der Situation in europäischen Grenzregionen angemahnt. Das Interesse am Fremdsprachenunterricht in Tschechien ist nach wie vor hoch, die Tendenz geht jedoch eindeutig in Richtung Englisch. Und ein neues Reiselesebuch über den Böhmerwald mit Texten von deutschen, österreichischen und tschechischen Autoren wurde vorige Woche im Bayerischen Frauenamt präsentiert. Dies sind die Hauptthemen unseres Tagesechos. Im Anschluss daran bringen wir in der Senderei heute am Mikrofon ein Gespräch mit Christian Bourget, dem Leiter der politischen Abteilung der EU-Delegation in Tschechien. Vor dem Hintergrund der EU-Erweiterung am 1. Mai 2004 haben Vertreter aus 20 Ländern während eines Treffens in Tschechien eine Verbesserung der Situation in Grenzregionen eingemahnt. Aus dem Abbau von wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Barrieren könne die Randlage vieler Gebiete in einen Standortvorteil umgewandelt werden, betonten die mehr als 250 Teilnehmer einer Konferenz in der westböhmischen Kurstadt Karlovy Vary Karlsbad am Freitag. Mehr zum Thema von Dagmar Keberlova.
Das Treffen fand als Jahreskonferenz der Arbeitsgemeinschaft Europäische Grenzregionen statt. Schwerpunkt war die Zusammenarbeit im Bereich Arbeitsmarkt und Qualifizierung. Dabei diskutierten die Teilnehmer in Vorträgen, Arbeitskreisen und Podiumsrunden auch über Chancen und Hindernisse bei Ausbildung und Bildung in den Grenzregionen. Mehr hierzu vom Geschäftsführer der veranstaltenden Organisation Euregio eGrensis, Lubomir Kovář.
Es ging vor allem um die Sprachkenntnisse. Also man sprach darüber, dass die Leute in Grenzgebieten die Sprache des Nachbarns lernen sollten, damit sich die Zusammenarbeit, eventuell die Vorurteile beseitigt werden könnten, einfacher. Dann ging es im Bereich der Ausbildung um verschiedene Austausche der Schule, Speziell in unserer Region ist das Möglichkeit für ca. 25 Studenten der Gymnasien, die in Deutschland, die in Bayern ein Jahr studieren können oder um ein Stipendienprogramm, wo die Hochschulstudenten wieder in Bayern an den Hochschulen studieren können. Also in diesen Themen hat sich die ganze Konferenz bewegt.
Insbesondere im Bereich der Arbeit sollten Voraussetzungen für transparente Märkte und die gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen geschaffen werden, waren sich die Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft einig. In Grenzregionen mangele es häufig an alternativen und qualitativ ansprechenden Arbeitsplätzen, kritisierten die Konferenzteilnehmer. Lubomir Kovács, Geschäftsführer der Euregio Egrensis, fragte ich abschließend, ob auch über die Befürchtungen seitens Deutschlands und Österreichs vor billigen Arbeitskräften aus Tschechien nach der EU-Erweiterung gesprochen wurde.
Das ist schon ein bisschen spezifisches Thema für diese Euroregion oder für die Tschechische Republik, für neue assoziierte Länder, die die EU nächstes Jahr beitreten werden. Wir müssen davon ausgehen, dass die Vertreter ca. 30 Staaten zu der Konferenz angereist sind. Deswegen, dieses Thema wurde auch erwähnt, aber manche Länder betrifft das nicht. Ja, es geht immer nur um diese Grenze, um diese Außengrenzen bei den Staaten, die diese Übergangsperiode verlangt haben, für die Freizügigkeit der Arbeitskräfte.
Wie in anderen Ländern wird auch in Tschechien am 1. Dezember der Welt-AIDS-Tag begangen. Mehr über die Situation bezüglich dieser Erkrankung hierzulande sowie über die Kampagne, die den AIDS-Tag begleitet, hören Sie im folgenden Beitrag von Markéta Maurová.
Ende Oktober waren in der Tschechischen Republik 652 HIV-infizierte Personen registriert. Bei 171 von ihnen ist die Krankheit bereits ausgebrochen. Die Zahl der HIV-Fälle hat sich in diesem Jahr um 58 Menschen erhöht. Wie Frau Dr. Marie Brutschkova vom Nationalen AIDS-Referenzlabor dem Tschechischen Rundfunk sagte, ist die Lage im Vergleich zu den Ländern Westeuropas allerdings immer noch sehr gut. Jedoch sieht sie auch Gefahren in dieser Feststellung.
Obwohl wir sagen, dass die Zahl der Kranken und Infizierten bei uns gering ist, wird darin nicht die reale Lage widerspiegelt. Wir müssen damit rechnen, dass es mehr Erkrankungen und Infizierungen gibt, als wir registrieren. Und zweitens, die Lage kann sich durch massive Migration großer Populationsgruppen aus den Ländern, wo die Infektion weit verbreitet ist, dramatisch ändern. Migračním pohybem velkých populačních
celků ze zemí, kde ta infekce je velmi rozšířená. Die Öffentlichkeit wird auf den Welt-AIDS-Tag vor allem mittels einer Kampagne hingewiesen, bei der jeder für 10 Kronen ein rotes Band kaufen und damit etwas für das sogenannte Haus des Lichts beitragen kann, das für HIV-Kranke sorgt. Ein Kunde und gleichzeitig Mitarbeiter dieses Hauses ist auch Wladimir Kovács, der seit Januar 2001 HIV-positiv ist.
Ich war drogensüchtig, habe die Drogen intravenös genommen und mich durch Blut angesteckt.
Wladimir Kovács haben wir gefragt, wie sein Leben, das Leben eines HIV-Infizierten aussieht. Im Rahmen seiner Arbeit macht er nämlich unter anderem eine breitere Öffentlichkeit mit seinen Erfahrungen bekannt.
Ich stehe morgens auf und gehe zur Arbeit. Entweder habe ich eine Vorlesung oder eine Debatte über die HIV-Problematik, also darüber, wie ein HIV-Positiver lebt, wie man sich diesen Menschen gegenüber benehmen soll, was ihnen helfen kann. Etwa, dass ein Klopfen auf die Schulter oder ein Kuss auf die Wange sehr helfen können und dass ein HIV-Positiver auch ein normaler Mensch ist. Wenn ich keine Debatte habe, dann bereite ich Präventionsmaterialien vor, behandle Patienten im Krankenhaus und so weiter. Und was mein persönliches Leben betrifft, ich habe einen Partner, mit dem ich meine Freizeit verbringe. Es ist normal, wir gehen ins Kino, ins Theater, in die Galerie. Es ist normal, früher war dies aber nicht immer der Fall.
Ja, Mit dem Fall des Eisernvorhangs vor nunmehr 14 Jahren setzt in Tschechien eine regelrechte Spracheuphorie ein. Aus der ersten Begeisterung, als mit der neuen Freiheit auch neue Sprachen wie in einem Schwamm aufgesogen wurden, ist mittlerweile vielleicht auch so etwas wie wirtschaftliche Notwendigkeit geworden. Der Eifer aber, der ist im Wesentlichen geblieben. Gerald Schubert berichtet.
Was den Stand der Fremdsprachenkenntnisse in der Tschechischen Republik betrifft, so lässt sich dieser derzeit auf folgende schlichte Formel bringen. Der Nachholbedarf ist auch 14 Jahre nach der politischen Wende noch relativ groß. Ebenso groß ist aber auch der Lerneifer, den man hierzulande in Sachen Fremdsprachen beobachten kann. Überall, sei es im Internet, in Zeitungen oder aufgeklebt an Ampelmasten, kann man die Angebote von Sprachschulen oder privaten Lehrern finden. Und wenn man mit der U-Bahn fährt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in einem Waggon gleich mehrere Leute mit einem Sprachlehrbuch oder einem kleinen Vokabelheft antrifft, relativ groß. Kurz nach der Samtenen Revolution vor 14 Jahren, da war der Enthusiasmus allerdings noch ein bisschen größer. Gottfried Schinner, er hat bereits im Jahr 1991 die erste deutsche Sprachschule in Prag gegründet, erinnert sich.
Also die Motivation, Deutsch zu lernen, war damals sehr, sehr groß, einfach auch um rauszukommen, andere Länder zu sehen. Und wir hatten damals in der Vítková, wir waren damals noch in Kalin, was wir leider seit dem Hochwasser letzten Jahres nicht mehr sind. Wir hatten lange Schlangen vor der Schule für die Anmeldung zu den Kursen für die Öffentlichkeit. Und die Kurse waren absolut voll. Und ich erinnere mich sogar daran, dass es Teilnehmer gegeben hat, die wollten unbedingt noch rein in einen Kurs und haben dann mit den anderen Teilnehmern verhandelt, ob es nicht doch noch ginge, dass sie zusätzlich hineinkommen können. Es war eine tolle Stimmung, es hat ganz großen Spaß gemacht und die Motivation war enorm.
Dennoch, die tschechische Gesellschaft als Ganzes betrachtet, holt nur langsam den Rückstand auf, der mit Ausnahme des Russischen in der kommunistischen Zeit auf diesem Sektor entstanden war. Einer aktuellen Studie zufolge spricht etwa ein Viertel der Bevölkerung immer noch keine andere Sprache als Tschechisch. Bei den Fremdsprachen liegt Deutsch mit 40% in Führung, dann kommt Russisch mit 29% und erst dann Englisch mit 27%. Dieser Trend jedoch, der kehrt sich langsam aber sicher um. Denn an Sprachschulen wird derzeit immer mehr Englisch verlangt und immer weniger Deutsch. Laut Gottfried Schinner hängt das auch mit einer neuen Zweckorientierung des Lernens von Sprachen zusammen.
Vielleicht haben sich die Motive zum Teil ein wenig verschoben. Heute machen wir die Erfahrung, dass sehr viele Leute die Sprache auch lernen, weil sie beruflich weiterkommen wollen oder weil sie sie für den Beruf schlicht und ergreifend brauchen.
Und im Berufsleben, da hat dann eben doch meist das Englische Vorrang, trotz der gemeinsamen Grenzen mit Deutschland und Österreich. Insgesamt ist und bleibt das Interesse an Fremdsprachen in Tschechien jedoch groß. Und erst im August wurde die Assoziation der Sprachschulen der Tschechischen Republik gegründet, die unter ihren Mitgliedern für gewisse Standards garantiert und den vielen Fremdspracheninteressierten hierzulande eine Art Qualitätssiegel anbieten will.
Diese Musik erklang zum Auftakt der Präsentation des neuen Reiselesebuchs mit dem Titel Böhmerwald, die am vergangenen Donnerstag vom Lichtung Verlag im Bayerischen Frauenau veranstaltet wurde. Das Buch wird als eine literarische und fotografische Annäherung an den Böhmerwald mit Autoren aus Tschechien, Deutschland und Österreich bezeichnet. In Frauenau wurde es von seinen Herausgebern Hubert Ettel und Katharina Aisch vorgestellt. Drei von den Autoren lasen aus dem Buch vor. Für Katharina Aisch stellt der Böhmerwald eine Region dar, in der sich die Geschichte Europas deutlich widerspiegelt.
Ja, das ist so der Widerspruch, den diese Landschaft hat. Also wir begegnen dem Böhmerwald heute als eine sehr romantische Naturlandschaft. Und ich habe es trotzdem, ich glaube, eine europäische Schlüssellandschaft genannt, weil sich alles, was sich in Europa so tragisch abgespielt hat, hier eben auch an dieser Grenze abgespielt hat. Und in konzentrierter Form könnte man sagen, also der Einmarsch der Deutschen und dann wieder Vertreibung heraus und dann der eiserne Vorhang, der halt wirklich auch all diese Spuren hinterlassen hat, mit denen wir heute noch kämpfen. Und das sollte sich in dem Buch auch widerspiegeln, dann in den Lebenserfahrungen und in den Erzählungen.
Im Reiselesebuch Böhmerwald findet man jedoch keine Texte von den typischen Autoren des Böhmerwaldes wie Karel Klostermann oder Adalbert Stifter, Herausgeber Hubert Ettel dazu.
Warum man Stifter, Klostermann oder Urzidil nicht mit eigenen Texten findet, ja, das war das Konzept des Buches, dass wir sagten, es gibt einige Bücher schon, zum Beispiel Klostermann jetzt in Deutsch, Stifter sowieso. Es gibt auch einen guten Sammelband von deutschsprachigen älteren Autoren aus dem Böhmerwald, und wir wollten uns aber ganz konzentrieren auf die zeitgenössischen Autoren, die jetzt im Böhmerwald leben und zusammen mit den ostbayerischen Autoren und einigen oberösterreichischen Autoren.
Wie wurde diese Wahl getroffen, also welche Autoren da mit einbezogen werden? Denn es sind sehr unterschiedliche Autoren.
Ja, das Konzept war eben einmal Autoren zu nehmen, natürlich bekannte Autoren, jetzt aus dem ostbayerischen Raum wie Rainer Kunze oder Bernhard Setzwein, Harald Grill, das sind bekannte Autoren hier in Bayern. Zum anderen hätten wir natürlich tschechische Autoren nehmen können, die in Prag wohnen und irgendwann mal etwas über den Böhmerwald geschrieben haben. Da haben wir nur als ein Beispiel genommen, Bohumil Hrabal. Aber ansonsten haben wir wirklich Autoren gesucht, die jetzt im Böhmerwald leben, also im tschechischen Teil. Und das war auch für uns fast eine regelrechte Detektivarbeit. Oft über viele Mittelsmänner, Mittelsfrauen haben wir diese Autoren dann herausgefunden. Und es war natürlich für uns auch nicht leicht, Entscheidungen zu treffen, weil wir ja beide tschechisch, also ich überhaupt nicht, die Katharina etwas, aber wir konnten von uns aus die tschechischen Texte doch nicht beurteilen. So haben wir uns immer wieder auf Übersetzer stützen müssen und diese Texte erst lesen lassen müssen, oder es sind uns schon übersetzte Texte eingereicht worden. Man muss auch sagen, dieses Buch ist der Auftakt einer größeren Reihe von Veranstaltungen, die der Lichtung Verlag zusammen mit einem anderen Verein aus Fichtach, dem Bayerwald Forum, starten wird. Diese Veranstaltungen sollen bis 2005 gehen, und diese Reihe heißt Literatur über die Grenze. Es wird also Autorenbegegnungen, Lesungen geben in Tschechien und in Ostbayern. Und wir sind gerade dabei, sozusagen für diese Aktion Sponsoren und Träger zu finden. Und die Euregio Bayerischer Wald, Böhmerwald, wird sich höchstwahrscheinlich in diesem Bereich engagieren.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist unser heutiges Tagesecho am Ende angelangt. Im deutschsprachigen Programm von Radio Prag geht es nun weiter mit einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Heute am Mikrofon. Vielleicht haben Sie in der vergangenen Woche unseren Beitrag über den Jahresbericht aus Brüssel gehört, in dem Anfang November drei Vorbehalte gegenüber den EU-Beitrittsvorbereitungen der Tschechischen Republik veröffentlicht wurden. Diese betreffen ja die mangelnde Einhaltung von europäischen Hygienevorschriften in der Lebensmittelindustrie, mangelnde Kontrolle im Bereich Verkehrssicherheit und die noch ausstehende rechtliche Regelung für die gegenseitige Anerkennung von Diplomen. Wir haben bei dieser Gelegenheit unter anderem Auszüge aus einem Gespräch mit Christian Bourget gesendet, dem Leiter der politischen Abteilung der EU-Delegation in Tschechien. Hören Sie nun das ganze Gespräch, das Gerald Schubert mit ihm geführt hat. Gleich zu Beginn kommen wir dabei auf eine Aussage von EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen zurück, der einst gemeint hat, die Tschechen seien gegenüber der EU ganz besonders skeptisch. Wahrheit oder Vorurteil? Bleiben Sie dran.
Heute am Mikrofon.
Günther Verheugen hat vor einiger Zeit gesagt, so sinngemäß, die Tschechen sind Weltmeister im Skeptizismus. Wir haben ihn dann dazu interviewt. Er hat das dann ein bisschen relativiert und hat gesagt, naja, eine gesunde Distanz ist ja auch gut. Wie würden Sie das denn sehen? Würden Sie Verheugen recht geben, dass die Tschechen besonders skeptisch sind? Oder ist das nicht so? Wird das falsch wahrgenommen vom Ausland und von Brüssel?
Ich bin nur 2 Jahre hier und kann vielleicht nicht so allgemein beurteilen. Ich habe den Eindruck, die Tschechen sind auch gegenüber der Politik, also den Politikern, skeptisch. Es betrifft nicht nur die Europäische Union, es betrifft das ganze Gebiet der Politik. Andererseits haben wir gesehen, dass beim Referendum für den Beitritt sind einerseits die Tschechen zur Wahl gegangen, die Teilnahme war nicht schlecht, Und das Ergebnis war auch wirklich gut. Also das heißt, die sind skeptisch, aber auch realistisch.
Welche Aufgabe hat die Delegation zum jetzigen Zeitpunkt, vor allem noch in Prag? Das Referendum, das Sie erwähnt haben, ist bereits Geschichte. Die Zustimmung war groß. Was sind jetzt nach dem Referendum und vor dem Beitritt die wichtigsten Aufgaben der Delegation?
Unsere Delegation hat noch immer drei wichtige Aufgaben. Eine ist weitere finanzielle Assistenz. Wir haben viele Programme, die noch weiterlaufen. FAR, ISPA und das bedeutet auch für die Delegation viel Arbeit, weil wir noch dafür arbeiten. Und zweitens Informationsarbeit. Es bleibt immer noch natürlich viele Informationen zu verteilen, auch in der nächsten Zukunft betreffend die sogenannte europäische Konstitution. Und drittens, wir machen immer ganz normale Monitoringarbeit, das heißt Brüssel über weitere Fortschritte berichten.
Sie haben gerade die europäische Konstitution, Verfassung erwähnt. Sie haben auch Brüssel erwähnt. Es gibt dort in zwei Wochen eine weitere Konferenz zur europäischen Verfassung. Können Sie mir ungefähr avisieren, was denn die Schwerpunkte auf dieser Konferenz sein werden? Wird dort schon etwas beschlossen, Ihrer Meinung nach? Was erwarten Sie sich von dieser Konferenz in Brüssel?
Ja, es ist ein wie man üblicherweise sagt, ein Meilenstein. Das heißt, es ist natürlich eine Gelegenheit, die Meinungen noch weiter zu annähern. Ob überhaupt ein Erfolg kommt, ist noch nicht ganz, also hundertprozentig sicher. Die italienische Präsidentschaft ist sehr entschieden und hat noch große Hoffnung und wir hoffen alle, dass es so bleibt.
Im zweiten Teil des Gesprächs mit Christian Bourget, dem Leiter der politischen Abteilung der EU-Delegation in Tschechien, kommen wir nun auf einen der eingangs genannten konkreten Punkte zu sprechen, die EU-Kommission an Tschechien noch auszusetzen hat, wenn es um deren Vorbereitungen auf den Beitritt zur Union geht, nämlich auch die noch ausstehende rechtliche Regelung für die gegenseitige Anerkennung von Diplomen.
Warum war denn ausgerechnet dieses Gesetz so wichtig für die Europäische Kommission? Warum ist eine einheitliche Anerkennung von Diplomen in der Europäischen Union so ein wichtiger Punkt?
Vielleicht die Wichtigkeit kommt nicht davon, dass es so viel Inhalt oder so viel Wichtigkeit hat bei sich selbst. Die Wichtigkeit oder besser gesagt die sogenannte rote Karte, die wir im Bericht der Kommission Anfang November in diesem Gebiet gegeben hat, kommt davon, dass die Verspätung schon so groß ist. Das heißt, die roten Karten kamen für Gebiete, wo es dringend Handlungsbedarf gibt. Natürlich sind Probleme im Korruptionsgebiet oder woanders noch größer, aber diese Probleme sind dringend.
Warum sind sie dringend? Weil es sonst administrativ zum Beispiel nicht möglich wäre, den freien Personenverkehr zu gewährleisten.
Die Tschechische Republik hat sich in den Beitrittsverträgen verpflichtet, diese Anerkennung schon am 1. Mai einzuführen. Es gehört auch zu den Grundfreiheiten, Freiheiten, also die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Und das heißt, die Tschechische Republik muss bis zum Beitritt Bedingungen schaffen, die es allen Arbeitnehmern, also auch Ärzten und medizinischem Personal, ermöglicht, überall in der EU zu arbeiten. Und das, da die Tschechische Republik noch nicht die nötigen Gesetze verabschiedet hat, hat die Kommission die Aufgabe der Kommission ist, für diese Einhaltung der Grundfreiheiten zu sorgen, hat die Kommission einen roten Punkt gegeben.
Ich nehme an, Sie verfolgen vor allem in diesen Hauptpunkten, die da Anfang November als rote Punkte verteilt waren sozusagen. Ich nehme an, Sie verfolgen die Entwicklung. Sind Sie zufrieden mit der Reaktion aus der Tschechischen Republik? Hat man Ihrer Meinung nach positiv darauf reagiert?
Es gibt positive Reaktionen im Sinne, dass alle damit auch einverstanden sind. Niemand hat gesagt, das ist ein Irrtum. Wir haben das schlecht beurteilt. Nein, ich glaube, alle Politiker, ob in der Regierung oder im Parlament, haben gesagt, es ist richtig, das müssen wir noch machen. Und weil es auch nicht nur um Gesetz sich handelt, aber auch es betrifft auch administrative Maßnahmen. Man muss auch die Leute trainieren, wenn das Gesetz neu ist. Ja, das Gesetz muss korrekt angewandt werden. Es betrifft dieses Gebiet zum Beispiel. Es betrifft auch andere Gebiete wie öffentliche Verträge. Die Leute, wenn es neues Gesetz gibt, müssen sie schon einige Zeit brauchen, um die Gesetze gut anzuwenden.
Wir hörten ein Gespräch, das Gerald Schubert mit Christian Borsche geführt hat, dem Leiter der politischen Abteilung der EU-Delegation in Tschechien. Und damit ist nicht nur die neue Ausgabe der Senderei heute am Mikrofon, sondern unsere gesamte heutige Sendung am Ende angelangt. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendung des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Radia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5915 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.